Der Wiener Hof war Mitte des 19. Jahrhunderts ein durch und durch patriarchales System. Konservativ und tief katholisch. Ganz oben war der Kaiser. Und darunter hatte sich jeder und vor allem jede in die zugewiesene Rolle zu fügen. Auch eine Kaiserin. Elisabeth wollte das alles nicht. Sie fand keine Erfüllung in der Mutterrolle. Nicht im Leben als Ehefrau. Nicht in der Position als Monarchin. Aber da war sie nun. Aushängeschild eines Systems, das sie aus vollem Herzen ablehnte. Über ihren Ausbruch haben wir bereits gehört. Ihren Einsatz für Ungarn. Aber was machte sie sonst mit ihrer hart erkämpften Freiheit? Als Kaiserin ohne kaiserliche Pflichten? Darüber erfahren wir heute mehr. Mein Name ist Tim Pommerenke und in dieser Folge geht es um eine rastlose Kaiserin auf der Suche nach Sinn. Hatte ich es euch nicht angekündigt? Es würde noch kompliziert mit Elisabeth? Spätestens jetzt sind wir an diesem Punkt. Elisabeth ist mittlerweile eine gestandene Frau, hatte die Macht ihrer Schönheit entdeckt, hatte sich ihre Freiheit erstritten. Sie tat nun vor allem, worauf sie Lust hatte. Sie machte Reisen, sie ging ihrer Leidenschaft für das Reiten nach. Es zog sie hinaus in die Welt. Aber was hat sie dort gesucht? Und was hat sie gefunden? In meinen Gesprächen über Elisabeth habe ich ziemlich unterschiedliche Sichtweisen gehört. Ich bin ehrlich, es ist wirklich komplex. Am besten ist es, wir hören uns das alles einmal gemeinsam an. Und ihr macht euch selbst ein Bild. Ihr erinnert euch an das Gespräch mit Katrin Unterreiner? Von ihr hatten wir schon viel über Elisabeths frühe Jahre am Hof gehört. Aber mit ihr habe ich auch über die spätere Elisabeth gesprochen. Ich hatte das Gefühl, sie hatte schon Verständnis für die junge Elisabeth, sah ihre Entwicklung aber zunehmend kritisch. Für die erwachsene Elisabeth gilt das in jedem Fall.
Es ging ihr nur um ihre persönlichen Interessen. Sie hat ihr Privatleben immer an erste Stelle gestellt. Sie wollte ein Leben führen, rein nach ihren privaten Interessen. Also ihre Verpflichtungen als Kaiserin haben sie überhaupt nicht interessiert und sie hat eben diese Macht nicht ausgenutzt, um irgendetwas Gesellschaftspolitisches zu verändern, sondern nur, um sich ein Stück Freiheit zu erkaufen.
Nun könnte man argumentieren, sie hatte ja auch gegen ganz schön krasse Widerstände zu kämpfen. Das lässt Katrin Unterreiner allerdings so nicht gelten.
Sie hat dann begonnen, sich auch als absolute Märtyrerin darzustellen, dass sie gefangen ihrer Rolle. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun gehabt. Sie hat ja ohnehin machen können, was sie wollte. Sie hat nicht im goldenen Käfig eingesperrt gelebt und musste da die Kaiserin spielen. Sie hat sich sehr, sehr clever, unter Anführungszeichen, ein bisschen als Märtyrerin stilisiert und inszeniert und das war sie überhaupt nicht.
Im Endeffekt war es ja so. Das System war darauf ausgelegt, dass sie nur so viel Freiheit bekommen konnte, wie man ihr zugestanden hat. Aber das haben wir schon früher gehört. Franz Josef hat seiner Frau keine Steine in den Weg gelegt.
Nachdem Franz Josef seine Frau ja wirklich geliebt hat, das war jetzt nicht nur ein kurzes Verliebtsein, sondern er hatte Zeit seines Lebens, das war wirklich die große Liebe, und hat das unterstützt, auch wenn es bedeutet hat, dass sie natürlich dann sehr die meiste Zeit, nicht die ganze Zeit, aber sehr viel unterwegs war und hat sie de facto ziehen lassen und hat ihr exaltiertes, spleeniges Leben auch sehr großzügig finanziert. Das darf man auch nicht vergessen.
Wie sah denn dieses spleenige Leben aus?
Elisabeth hat Unmengen Geld ausgegeben für ihre Interessen. Also das klingt immer alles so ein bisschen intellektuell und das war es gar nicht. Also sie hat eigentlich ein absolutes Jet-Set-Leben geführt. Sie war meistens auf Reisen, hat ganz Europa bereist, aber jetzt nicht nur mit einem rein kulturellen Hintergrund, sondern schon auch so, dass sie mit einer Entourage von 100 Leuten in den teuersten Hotels, die für ein ganzes Monat exklusiv angemietet wurden, abgestiegen ist. mit allen Sicherheitsvorkehrungen, wo das halbe Hotel umgebaut werden musste, damit man sie nicht sehen kann. Das ist sehr ähnlich heutigen Stars, muss man sagen. Es hat sich ja in Wahrheit nicht viel verändert. Und ihre Reitleidenschaft hat ja Unmengen Geld verschlungen. Ja. Sie ist ja dann monatelang zu Trainingscamps gefahren, nach England, nach Irland, nach Frankreich. Auch wieder mit einer riesigen Entourage, wo für Monate alles angemietet wurde. Und sie hat umgerechnet pro Jahr zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro ausgegeben, pro Jahr wohlgemerkt, für dieses unabhängige Leben.
Besonders England hatte es Elisabeth mit ihrer Begeisterung für die Pferde angetan. Nirgendwo sonst wurde auf so ein Niveau geritten. Hier wurde sie gefordert. Hier traf sie Reiter, die nicht nur ihre Begeisterung teilten, sondern die es auch mit ihr aufnehmen konnten. Sie investierte wahnsinnige Summen in aufwendige Parforce-Jagden und teure Pferde. Und hier wird es dann langsam kritisch, denn das alles fand auf Staatskosten statt. Wenn Kaiser Franz Josef Elisabeth großzügig ihren Lebensstil finanzierte, dann tat er das als Staatsoberhaupt. Und das Geld, das musste ja irgendwo herkommen. Begeisterung in der Bevölkerung schafft man mit sowas nicht wirklich. Erfüllt hat sie das jedoch alles nicht, sagt Katrin Unterreiner.
Elisabeth hat ihr Leben lang alles machen können, was sie wollte, und sie hat es nicht geschafft, irgendetwas zu finden, was sie erfüllt hätte. Keine Aufgabe, nichts, wo sie ein positives Gefühl daraus ziehen konnte. Sie war eine permanent rastlose Suchende und dann hat sie das interessiert und dann hat sie das interessiert und es hat sie aber nie zufrieden oder und schon gar nicht glücklich gemacht.
Elisabeth, die Rastlose, die immer unterwegs ist und nie wirklich ankommt. Ich vermute, das hätte sie so unterschrieben.
Eine Möwe bin ich von keinem Land, meine Heimat nenne ich keinen Strand, mich bindet nicht Ort und nicht Stelle, ich fliege von Welle zu Welle.
An diesem Punkt muss ich das Ganze mal ein wenig sortieren. Eins ist sicher, die junge Elisabeth hat mein volles Mitgefühl. Ich sehe ihre furchtbare Lage und ihr Handeln finde ich im Großen und Ganzen nachvollziehbar. Mit Sicherheit finde ich es ziemlich mutig für ihre Zeit und für dieses System, gegen das sie sich stellen musste. Auch ihre Flucht in die Freiheit ist da verständlich. Dass sie dabei vor allem sich selbst im Fokus hat? Wen denn sonst? Mein Eindruck ist, wenn sie sich nicht selbst hilft, wird ihr niemand helfen. Was ich mich jedoch an diesem Punkt frage, ist dieses ganze Leben, das sie jetzt führt, die Verweigerung ihrer Rolle, das Reisen, die Reiterei. Ist das Egoismus? Ist das purer Hedonismus? Oder ist das eine Art Rebellion für eine größere Idee, für eine größere Sache? In der Hoffnung, ein bisschen besser zu verstehen, wie Elisabeth das sieht, habe ich das die Kulturhistorikerin Lisa Fischer gefragt. Die habt ihr, genau wie Katrin Unterreiner, in der ersten Folge schon mal gehört. Gehen wir die Sache doch mal ganz systematisch durch und fangen mit dem Thema Reiten an. Lisa Fischer sieht darin mehr als nur Sport.
Anscheinend waren ihre Erfahrungen in den Liebesnächten mit ihrem Ehemann nicht derartig gestaltet, dass sie diese auf eine andere Art und Weise hätte wiederholen wollen. Für Elisabeth lag die Möglichkeit einer körperlichen Ekstase ganz woanders. Sie suchte sie auf den Rücken der Pferde. Hier konnte sie die Zügel in der Hand behalten. Hier gab es körperliche Herausforderungen. Die Endorphine sind gepurzelt und sie konnte bestimmen, wie und in welcher Form ihre Leidenschaften des Körpers hier zu einer Umsetzung in Glückserlebnisse führten. Das Gleiche tat sie übrigens auch mit ihren sehr ausgiebigen Gewaltmärschen. Sie war ja bekannt dafür, dass sie Berge erstürmte, oft in einem derartigen Tempo, dass ihre Hofdamen ihr kaum folgen konnten. Und wenn sie dann sogar in einem Bergsee baden ging, dann weiß man, wer das experimentiert hat, dass das einer körperlichen Ekstase nicht nur nahe kommt, sondern ein vollkommenes Eintauchen in eine körperliche Ekstase ist.
Und auch sonst fand Elisabeth wenig Befriedigung in ihrem Leben am Hof. Sie war sprichwörtlich zur falschen Zeit am falschen Ort.
Gebildete Frauen im 19. Jahrhundert waren nicht gang und gäbe. Man muss sich auch vorstellen, dass der Wiener Hof, allen voran natürlich Kaiser Franz Josef, ein Soldat war. Er war tendenziell unbelesen und Elisabeth war eine hochgebildete Person. Sie liebte Bücher und Kaiser Franz Josef betrachtete das oft als die Wolkenkraxeleien seiner Frau. Das heißt, es gab hier ein massives Abwertungssystem ihrer Bestrebungen, sich auf der einen Seite kundig zu machen, in die Welt der Bücher, in die Welt der Gedanken einzutreten und natürlich auch in die Strömungen der Zeit. Und die bedeuteten damals Aufbruch. Aufbruch in vielfältiger Weise. Also das bedeutet Wanderschaft, man geht auf Bildungsreisen. Das hat Elisabeth bis zur wirklichen Intensität vorangetrieben. Sie war ja kaum mehr am Wiener Hof vertreten, sondern ihr war es ein Anliegen, die Reisen zu einem neuen Konzept der Erkundung der Welt zu machen. Das war aber nicht mehr schön im allgemeinen Gesellschaftsbild der damaligen Zeit. Denn man braucht sich nur vorstellen, auf der Universität, Frauen war ja der Zugang 1880, 1890 zu verschiedenen Fakultäten noch nicht gegeben, war eine Frau, die klug und gebildet war, nicht mehr schön.
Und da ist das Thema wieder, die Schönheit. Ist es nicht immer wieder spannend, wie eng Schönheit und Macht verknüpft sein können? Katrin Unterreiner hatte das in Folge 1 schon mal so herausgehoben. Für Elisabeth war ihre Schönheit auf jeden Fall ein krasses Mittel zur Macht. Und das musste sie pflegen. Ihre Schönheit musste sie, wenn sie damit weiter ihre Macht ausüben wollte, um jeden Preis konservieren. Elisabeths Schönheit ist heute noch legendär, war zu ihren Lebzeiten bereits legendär. Sie schreiben sinngemäß, dass Elisabeth ihre Schönheit nicht der Schönheit willen unbedingt pflegte, sondern dass sie damit bewusste Zwecke verfolgte. Können Sie das ein bisschen erklären, bitte?
Schönheit nach außen hin gesehen war für sie auch eine Funktion, denn ab ihrem 30. Lebensjahr ließ sie sich ja nicht mehr abbilden, denn sie wollte das Gedächtnis an sie selbst einfrieren und die Schönheit auch dazu nützen. Sie wusste, dass Schönheit vergänglich ist, aber war natürlich auch gefangen in einem Schönheitsbild der damaligen Zeit. Das hat bedeutet für Frauen, dass sie den äußeren Ansprüchen entsprechend sich darstellen mussten. Und für eine Kaiserin war das natürlich eine doppelte Bedeutung und gleichzeitig eine doppelte Hürde. Mit der Schönheit konnte sie auf der einen Seite einem gesellschaftspolitischen Ideal entsprechen, auf der anderen Seite aber in dem Zusammenhang, dass sie die Schönheit einfror, auch für sich einen Freiraum gewinnen. Also das heißt, sie hat dem Weiblichkeitsklischee entsprochen und konnte hinter dem Schutz ihrer Maske aber auch ihren Freiheitsdrang ausleben. Das bedeutet, wenn sie dem Schönheitsideal entspricht, auf der einen Seite, so entspricht sie gesellschaftspolitischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, die aber schon zerbröckelt sind, und hat auf der anderen Seite sich einen Schutzraum eröffnet, der ihr ermöglicht hat, ihren inneren Drang zu folgen. Und das oberste Prinzip dieses inneren Dranges war immer die Freiheit. Im Prinzip wollte sie ausbrechen aus dem engen Korsett. Man muss sich ja vorstellen, ihre Taille hat nicht einmal 50 Zentimeter betragen. Also sie hat ja Hungerkuren durchlaufen, um diese Taille auch zu erhalten und hat insofern auch dieses gesellschaftspolitische Ideal einer schönen Frau, die an eine enge Taille verknüpft war, die durch ein geschnürtes Korsett hergestellt wurde, dann insofern perfektioniert, als sie ihren eigenen Körper getrimmt hat, um diesem Schönheitsideal weiter zu entsprechen und gleichzeitig auf der anderen Seite das, was als unschön galt, nämlich die Bildung zu forcieren.
Als Kaiserin sollte Elisabeth die Monarchie repräsentieren. In ihrer Schönheit ein Symbol für den Glanz des Staates sein. Mehr nicht. Bloß nicht. Nicht selbstständig denken. Schon gar nicht selbstständig handeln. Nicht ihre Rolle verlassen und zum selbstständigen Subjekt werden. Als Kaiserin war Elisabeth ja ein Symbol. Sie schreiben in ihrem Buch, dass sie aber auch in ihrem Leben immer auf der Suche nach dem Subjekt war.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in der Habsburger Monarchie auf der einen Seite extremen Zuzug, das heißt eine große Mobilität. Die Stadt Wien ist von 1870 bis 1910 von 600.000 Personen auf 2 Millionen gewachsen. Und mit diesen zugezogenen Personen, mit der sogenannten Gründerzeit, wo ein Strukturwandel entstanden ist und gleichzeitig auch ein Strukturwandel im Verständnis von Geschlechterrollen. Frauen haben hier, wie auch in anderen Ländern, schon damals 1880, 1890, um 1900 den Zugang zur Bildung, den Zugang zu Universitäten und natürlich auch zum Arbeitsmarkt gefordert. Wenn man das genauer betrachtet, so sieht man, dass die Kaiserin hier einem Trend gefolgt ist, der den Frauen damals aberkannt wurde. Also man wollte das allgemeine geschlechtsspezifische Rollenbild einer Hausfrau, einer bürgerlichen Frau verallgemeinern, und das hat Kaiserin Elisabeth schon durchbrochen. Auf der einen Seite durch ihr Freiheitsstreben, gefolgt durch ihre enorme Bildung. Sie war ja sehr belesen. Heute würde man sagen, sie war eine Heine-Spezialistin, also eine Germanistin, aber alles natürlich im autodidakten Terrain. Auf der anderen Seite war sie eine sportliche Person, eine geniale Reiterin. Heute würde sie wahrscheinlich im sportlichen Zusammenhang ihre Medaillen bekommen. Also sie hat schon, so wie andere Frauen auch, damals versucht, hier einen Aufbruch und einen Durchbruch zu machen. Im Zusammenhang damit muss man auch feststellen, dass der Status der Frau, ganz egal, ob sie jetzt Kaiserin ist, bürgerliche oder bürgerliche Frau, nicht dazu angetan war, ein eigenes Subjekt zu entwickeln.
Okay, so gut kennen wir Elisabeth jetzt wirklich schon, dass wir wissen, das ist ihr komplett egal. Die Freiheiten, die hatte sie sich erstritten. Und die Möglichkeiten, die standen ihr jetzt zur Verfügung.
Wenn also Kaiserin Elisabeth an oberster Stelle des österreichischen Staates, also das heißt der Habsburger Monarchie, hier einen Aufbruch wagt, so ist sie gleichzeitig auch ein Symbol dieser neuen Subjektwerdung, die in vielen Teilen der Gesellschaft aber schon vorbereitet war und vor allen Dingen in anderen Teilen der Gesellschaft schon zu konkreten Abschlüssen gekommen ist. Also die Wahlbewegung der Frauen, das heißt die Forderung, Zugang zur Wahl, auch zur Bildung, auch natürlich Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang in die Kunstszene, also Frauen wollten Malerinnen werden, wollten Komponistinnen sein, wollten ihr eigenes Subjekt entwickeln und nicht nur Co-Produzentinnen sein, das heißt den Männern zuarbeiten, sondern ihr eigenes Ich, ihr eigenes Selbst in die Wirklichkeit zu holen. Für eine Kaiserin ist das natürlich doppelt schwierig, denn ihre Rolle hatte natürlich noch festgefahrene Voraussetzungen und Strukturen. Und gleichzeitig wurde sie durch ihre Abwesenheit in die Widersprüchlichkeit gesetzt, auf der einen Seite als abwesende Kaiserin missachtet zu werden, das heißt ihre Rolle nicht zu erfüllen, auf der anderen Seite aber schon für diejenigen, die es erkannten, ein Vorbild zu werden, ein Role Model, den eigenen Weg, trotz der Schwierigkeiten, die dieser Weg beinhaltete, zügig voranzutreiben, auch in der letzten Radikalität zu gehen.
Die einsame Sissy, die kennen wir ja aus den Filmen. Und irgendwie stimmt das ja auch, wenn wir Elisabeth anschauen. Sie ist eine Einzelkämpferin. Und wenn wir mal Lisa Fischer folgen, dann ist ihr persönlicher Kampf auch in einen größeren Kampf eingebettet, der genau zu dieser Zeit stattfindet. Denn es war auch ein bürgerlicher Kampf. Die Gesellschaft wandelte sich. Nun gehörte Elisabeth ja, ob sie das wollte oder nicht, der herrschenden Klasse an. Und gegen die richtete sich unter anderem diese Bewegung. War sie in ihren Zirkeln denn eine Exotin? Das wollte ich von Lisa Fischer wissen.
Elisabeth war unkonventionell als Person und auch in ihren Vorstellungen. Aber es hat natürlich auch andere Frauen zur gleichen Zeit gegeben, die ähnlich wie sie gedacht und agiert haben. Zu nennen wäre zum Beispiel die rumänische Königin Carmen Silva, die eine Dichterkönigin war, und eine deutsche Prinzessin, die nach Rumänien geheiratet hat und mit ihren Gedichten sehr viel Geld erwirtschaftet hat in der damaligen Zeit. Also das heißt, sie war hier nicht allein. Eine zu nennen wäre auch Eugenie aus Frankreich. Auch die war eine unkonventionelle, extravagante Person, mit der sie auch eine Geistesverwandtschaft gepflegt hat und gehabt hat und die sie auch konkret getroffen hat. Also sowohl mit Eugenie von Frankreich als auch mit Carmen Silber war sie in Kontakt. Die Königinnen haben sich getroffen und sie teilten auch in vielen Bereichen ähnliche Erfahrungswelten, was zum Beispiel das Unglück beziehungsweise das erhoffte Glück mit ihren Ehemännern anbelangt, was die Rolle der Frau anbelangt und was auch das unkonventionelle Herangehen an verschiedene Herausforderungen anbelangt. Das heißt, sie war sicher keine Einzelfigur, also auch nicht, was die Herrscherinnen im Europa der damaligen Zeit betrifft. Und insofern muss man sie in einen mentalitätsgeschichtlichen und historischen Kontext stellen und nicht nur als Einzelperson betrachten. Denn sowohl Carmen Silva als auch Eugenie von Frankreich hatten ähnliche Herausforderungen und hatten sie in unterschiedlicher Form auch ähnlich beantwortet wie Elisabeth. Es ging immer um eine Form der Selbstbestimmung. Es ging immer auch um eine Neudefinition eines Weiblichkeitsbildes, was natürlich dann auch längere Zeit gebraucht hat, um Allgemeingültigkeit zu erlangen, beziehungsweise um sich in verschiedene gesellschaftliche Schichten hinein zu diffundieren.
Diese Frage nach Selbstbestimmung, nach Ihrer Einschätzung, hat Elisabeth für eine größere Idee gestritten oder vor allem für ihre persönliche Freiheit?
Beides. Sie ist widersprüchlich. Sie hat, man könnte sie als Egomanin bezeichnen, man könnte sie aber auch gleichzeitig als Role Model, als Vorreiterin für viele andere Frauen bezeichnen. Liest man ihre Gedichte, dann sieht man sehr wohl einen gesellschaftspolitischen Kontext. In ihrer Zurückhaltung, sich politisch zu engagieren, hat sie dem natürlich zu wenig Stimme gegeben und zu wenig Aktion verliehen. Elisabeth war widersprüchlich. Sie hat sowohl für sich alleine gekämpft und um Selbstbestimmung gerungen. Gleichzeitig wurde sie natürlich durch ihre Abwesenheit und durch ihre Reitkünste, aber auch durch ihren Bildungshunger sehr wohl zu einem Vorbild für viele andere Frauen. Auf einer sehr indirekten, aber trotzdem auf einer sehr massiven symbolischen Ebene.
Irgendwie tue ich mich mit der Einordnung schwer. Denn damit Elisabeth wirklich zum Symbol wird, an dem sich andere Frauen orientieren, müssen die ja überhaupt erstmal erfahren, wie die Kaiserin so tickt. Und vor allem, wie sie handelt. Aber Elisabeth zog sich ja bevorzugt aus der Öffentlichkeit zurück, nahm sich ihre Freiheiten möglichst ohne Beobachtung. Sie lebte ihr Leben so, dass möglichst niemand etwas davon mitbekam. Sie war überzeugt, zu ihren Lebzeiten würde sie den Menschen sowieso ein Geheimnis bleiben.
an die Zukunftsseelen. Ich wandle einsam hin auf dieser Erde, der Lust dem Leben längst schon abgewandt. Es teilt mein Seelenleben kein Gefährte. Die Seele gab es nie, die mich verstand.
Es sind genau diese Gedichte, in denen sie ihre Gedanken für die Nachwelt festgehalten hat. Allerdings veröffentlichte sie die nicht etwa schon zu Lebzeiten. Schließlich war sie überzeugt, das käme für die Menschen eh viel zu früh. Sie übergab sie unter Verschluss der Schweiz. Die Schweizer sollten sie, ihren Anweisungen entsprechend, zu einem späteren Zeitpunkt den nachfolgenden Generationen übergeben. Oder wie sie es nannte, den Zukunftsseelen.
Liebe Zukunftsseele, dir übergebe ich diese Schriften. Der Meister hat sie mir diktiert und auch er hat ihren Zweck bestimmt. Nämlich vom Jahre 1890 an, in 60 Jahren sollen sie veröffentlicht werden, zum Besten politisch Verurteilter und deren hilfebedürftigen Angehörigen. Denn in 60 Jahren, so wenig wie heute, werden Glück und Friede, das heißt Freiheit, auf unserem kleinen Sterne heimisch sein. Vielleicht auf einem anderen? Heute vermag ich dir dies nicht zu sagen. Vielleicht, wenn du diese Zeilen liest. Mit herzlichem Gruß, denn ich fühle, du bist mir gut. Titania.
Titania? Jetzt wird es wild. Titania ist die Feenkönigin aus Shakespeares Sommernachtstraum. Und der Meister? Damit ist der Dichter Heinrich Heine gemeint. Was die beiden großen Schriftsteller mit Elisabeth zu tun haben und wie sie ihr Leben beeinflusst haben, das hört ihr in der nächsten Folge. Host und Redaktion für diese Folge: Tim Pommerenke. Für das Producing zuständig war Andolin Sonn. Redaktionelle Mitarbeit: Ivy Hase. Die Gedichte kamen von Dominik Davenport. Außerdem bedanke ich mich für die redaktionelle Unterstützung bei Luisa Hanke, Silvana Katzer und Marie Röder. Technischer Support: Nicolas Femerling. Ein besonderer Dank geht an meine Gesprächspartnerinnen Lisa Fischer und Katrin Unterreiner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.